SWR 2 Forum.
Krisengrüße aus Davos. Wie kommt die Wirtschaft durch die Pandemie? Mit Geli Hensoldt. Die Folgen, die Corona für Wirtschaft und Gesellschaft hat, die sind ja schon jetzt gravierend. Die Pandemie hat die Länder weltweit in die Rezession getrieben und auch in Deutschland stockt die Wirtschaft. Doch was noch auf uns alle, auch ökonomisch, zukommen könnte, birgt möglicherweise noch größere Gefahren. Zurzeit treffen sich ja beim Weltwirtschaftsforum Wissenschaftler, Vertreter von Unternehmen, Politiker. Pandemiebedingt findet das Treffen dieses Jahr allerdings nicht wie sonst in Davos, sondern nur digital statt. Die Frage, wie die Welt die Corona-Krise überstehen wird und überstehen kann, die ist beim Weltwirtschaftsforum eine der wichtigsten. Und diese Frage wollen wir jetzt auch diskutieren, und zwar mit Professor Dr. Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, mit Ulrike Herrmann, Wirtschaftskorrespondentin bei der TAZ, und mit Professorin Dr. Monika Schnitzer, Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Frau Professorin Schnitzer, Klaus Schwab, der Gründer des Weltwirtschaftsforums, sagt, das Jahr 2021 wird entscheidend für die Zukunft der Menschheit. Hat er recht?
Nun, das ist auf jeden Fall ein extrem wichtiges Jahr. Jetzt geht es darum, die Pandemie zu bekämpfen und sich gut aufzustellen für das, was danach uns erwartet. Insofern, ja. Da hat er recht.
Und wie alarmierend finden Sie das, wenn Sie gerade auf die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung schauen, also dass dieses Jahr so wichtig wird für unser aller Zukunft?
Wirklich alarmierend finde ich die Infektionszahlen. Und wie sich die Wirtschaft entwickelt, das wird eben ganz stark davon getrieben, ob wir die Pandemie wirklich in den Griff bekommen. Und da finde ich aktuell vor allen Dingen die Bewegung, die man wieder sieht, dass sich die Menschen gar nicht so sehr zurückhalten, das ist das, was ich wirklich alarmierend finde.
Frau Herrmann, wie bedrohlich ist die Lage denn aus Ihrer Sicht für die Weltwirtschaft, jetzt nachdem wir so ein Jahr Corona-Pandemie so hinter uns haben?
Naja, was sich doch deutlich zeigt, ich glaube, das ist das größte Problem, ist, dass die Ungleichheit zunimmt. Also die Opfer bei der Pandemie sind dann doch ungleich verteilt, weil die reichen Länder leiden zwar auch, und es gibt auch in Deutschland viele Branchen, die natürlich schwer getroffen sind, ob das jetzt Gastronomen sind oder Friseure, aber trotzdem ist natürlich Deutschland als Staat reich genug, um auch die Corona-Opfer zumindest am Existenzminimum abzusichern, während natürlich arme Länder, der globale Süden, da verlieren Millionen von Menschen ihr Einkommen und sind schon oft nahe am Hungern. Und wenn das jetzt weitergeht mit der Pandemie und der Impfstoff kommt, aber er reicht ja noch lange nicht für die gesamte Welt, dann wird es so sein, dass die Länder im globalen Süden immer weiter abgehängt werden und in immer größere Schwierigkeiten kommen.
Herr Professor Fratscher, am Anfang der Corona-Krise haben Sie gesagt, die wirtschaftspolitische Antwort auf die Pandemie, die müsste eigentlich sein, dass die G20-Länder stärker als bisher noch kooperieren, dass der globale Handel gestärkt wird. Im Moment ist ja von globaler Zusammenarbeit nicht viel zu sehen. Also jedes Land versucht sich irgendwie alleine durchzuwursteln, auch bei den Impfstoffen. Wäre denn eine stärkere Krisenabstimmung, wie sie ja auch beim Weltwirtschaftsforum gerade immer wieder gefordert wird, auch aus Sicht der deutschen Wirtschaft jetzt im Moment wichtig und wünschenswert, und warum wäre das so?
Ja, absolut brauchen wir eine stärkere globale Kooperation. Zum einen muss man jetzt mal sagen, es ist ja nicht so, dass es nicht Zusammenarbeit gibt. Nehmen Sie die europäische Impfstrategie. Das ist europäisch gemeinsam gemacht worden, die Impfbestellungen. Das, glaube ich, halte ich gut. Den europäischen Rettungsfonds oder Wiederaufbaufonds, wie er heißt, auch das finde ich gut. Also es ist, glaube ich, schon das Bewusstsein gekommen, auch in Deutschland, wir müssen stärker, zumindest europäisch, zusammenarbeiten. Aber wie Frau Herrmann sagt, ich glaube, ein moralisch blinder Fleck ist, dass viele der ärmsten Länder dabei vergessen werden. Und wenn uns eines die Pandemie bewusst machen sollte, ist, dass wir alle wichtigen Herausforderungen unserer Zeit, eben diese Pandemie, aber auch Klimaschutz, Digitalisierung, letztlich das globale Herausforderungen sind. Da können nicht 20 Länder sagen, wir machen das mal alleine, sondern das kann nur gemeinsam gelingen. Und wir sollten uns bewusst machen, dass kaum ein Land, kaum eine Volkswirtschaft, kaum Menschen so stark von der Globalisierung profitieren, wie wir das in Deutschland tun. Unser Geschäftsmodell, Wirtschaftsmodell ist das einer offenen Volkswirtschaft. Fast die Hälfte unserer Wirtschaftsleistungen sind Exporte. Also auch aus reinem Egoismus. Ich rede jetzt gar nicht nur um Moral und Ethik, sondern auch aus rein wirtschaftlichem Interesse müssen wir verstehen, dass auch wir nur gut durch die Krise durchkommen, wenn das die anderen Europäer tun und auch die anderen Länder der Welt. Deshalb, glaube ich, muss es auch in unserem Interesse sein, hier stärker global zusammenzuarbeiten.
Trotzdem, wenn wir jetzt erstmal nur auf Deutschland schauen, was würden Sie sagen, wie gut sind wir denn wirtschaftlich bis jetzt durch diese Krise gekommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die meisten würden beantworten, doch eigentlich ganz gut. Und das finde ich interessant, weil wenn Sie jetzt mal das Jahr 2020 nehmen, die ist die Weltwirtschaft um 4% geschrumpft, die deutsche Volkswirtschaft um 5%. Also Deutschland ist in jeder Dimension der Pandemie stärker betroffen als die meisten anderen Länder der Welt. In Bezug auf Wirtschaft, in Bezug auf die Infizierten, Toten. Wir haben fast das Doppelte an Infizierten, über das Doppelte, relativ zur Bevölkerung wie der Weltdurchschnitt. Und trotzdem haben viele das Gefühl, wir sind doch eigentlich ganz gut dadurch gekommen. Deshalb ist, glaube ich, ganz wichtig, immer drauf zu schauen, was sind die Erwartungen. Und im letzten Frühjahr hatten wir das Gefühl, oh, das wird für Deutschland ganz hart, weil wir eben so abhängig sind von Exporten. Die Lieferketten brechen zusammen. Das hat so nicht stattgefunden. Also wir sind, glaube ich, besser durch die Krise bisher gekommen, als wir befürchtet hatten. Und klar, man vergleicht sich immer gerne mit den Nachbarn. Ja, wenn man Frankreich, Italien, Spanien und viele andere anschaut, die leiden natürlich viel, viel stärker. So gesehen würde ich sagen, wirtschaftlich gesehen sind wir zwar hart getroffen, aber es hätte deutlich schlimmer kommen können und es kann noch deutlich schlimmer kommen.
Ich glaube, wir sollten wirklich erstmal auf den europäischen Vergleich schauen. Und da sind wir eben wirtschaftlich bisher besser durchgekommen. Wir sind auch von den Infektionszahlen her besser durchgekommen. Zumindest in der ersten Welle ganz klar und momentan immer noch. Und wenn ich jetzt an die Zahlen denke, zum Beispiel die Infektionszahlen in Indien, die sehen jetzt im Vergleich nicht so schlecht aus, aber da habe ich tatsächlich große Zweifel, ob das so erfasst wird, wie das bei uns der Fall ist. Insofern finde ich diesen Vergleich weltweit nicht ganz glücklich, weil man nicht weiß, ob man da wirklich die richtigen Sachen miteinander vergleicht.
Aber was wir mit Südkorea oder mit anderen Ländern, die ja auch Demokratien sind, hochentwickelte Länder sind. Also ich denke schon, dass es viele Länder gibt, die das besser gemacht haben als wir. Und ich glaube, das ist wichtig, sich da ehrlich zu machen.
Ja, also ich würde nicht behaupten, dass es nicht Länder gibt, die es auch noch besser gemacht haben. Aber viele, an die man am Anfang gedacht hat, die man auch als Vorbild sich von manchen Gruppen hat präsentieren lassen. Schweden zum Beispiel, da sehen wir inzwischen, die Strategie ist völlig daneben gegangen.
Also im europäischen Vergleich ist Deutschland gut durch die Krise gekommen. Das kann man ja gar nicht leugnen. Und natürlich gibt es aber auch gerade in Ostasien Länder, die haben es noch wesentlich besser gemacht, als ob das Japan, Südkorea, Taiwan oder so ist. Also das liegt auch daran, dass diese Länder ja schon Erfahrung hatten mit gefährlichen Infektionskrankheiten, also beispielsweise mit SARS-1. Und deswegen war für die Bevölkerung von Anfang an klar, okay, das hier ist jetzt die zweite Pandemie, wir müssen alle Masken tragen, wir müssen auf Abstand gehen und so weiter. Und das hat ja in Europa als Erfahrung gefehlt. Also ich glaube, dass Europa eben gerade erst lernt, was das ist, eine Virusinfektion, und dass natürlich die Erfahrungen, die jetzt alle hier kollektiv gemacht haben, für immer oder jedenfalls die nächsten drei Generationen den Umgang mit solchen Pandemien auch prägen wird.
Jetzt stecken wir aber gerade mittendrin in dieser für uns ersten Pandemieerfahrung, die ja schon, Herr Fratscher hat es gerade gesagt, unterschiedliche Branchen auch ganz stark getroffen hat. Wenn wir jetzt mal so einen Strich drunter machen, Stand heute, können wir abschätzen, wo wir wirtschaftlich am Ende rauskommen, oder ist momentan einfach nur riesengroße Unsicherheit? Es werden ja auch laufend Prognosen korrigiert im Moment. Also was tippen Sie, wie kommen wir Stand heute wirtschaftlich durch diese Krise durch?
Ich denke, dass wir ganz gut durchkommen werden, aber dass nicht alle Branchen gleichermaßen durchkommen werden. Das ist, glaube ich, das, was man aktuell verlässlich sagen kann. Die Produktion funktioniert nach wie vor ganz gut. Die Lieferketten sind ja momentan nicht unterbrochen. In vielen Dienstleistungen haben wir nicht wirklich große Probleme, nämlich immer dann, wenn man das gut auch von zu Hause machen kann, wenn Homeoffice möglich ist. Und da hat sich ja wirklich viel getan. Die Branchen, die jetzt wirklich schlimm betroffen sind, das ist das Gastgewerbe, das ist das Hotelgewerbe, das ist sind die Kulturschaffenden, das ist der Tourismus. Und da wird vieles wieder anlaufen, wenn die Pandemie dann einigermaßen überwunden ist. Aber manches wird sich nicht so stark wieder entwickeln. Tourismus vielleicht nicht so stark wieder. Hotelgewerbe, alles, was mit Geschäftsreisen zu tun hat beispielsweise, wird sicherlich für eine ganze Weile noch deutlich reduziert stattfinden. Auch weil man sieht, viele Reisen kann man sich sparen.
Können wir denn jetzt schon das ganze Szenario umreißen? Also zum Beispiel ist ja die Insolvenzantragspflicht für überschuldete Unternehmen weiterhin ausgesetzt. Wissen wir einfach noch nicht, was da auch an Pleiten noch auf uns zukommen wird?
Corona ist erstens sowieso für einige Branchen extrem schwierig, beispielsweise Gastgewerbe oder auch Einzelhandel in den Innenstädten, also Schulläden, Sportläden, Textilgeschäfte, die leiden ja alle. Aber ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass Corona gleichzeitig nicht nur eine Pause ist oder eine Art Einbruch oder eine Krise, sondern Corona ist mehr. Also es werden gleichzeitig Entwicklungen beschleunigt, die auch schon vorher da waren und die jetzt in aller Härte zuschlagen. Also eins kann ja jeder selber live miterleben, ist natürlich, dass der Onlinehandel sich noch weiter durchsetzt. Also das hat zum Teil damit zu tun, dass die Geschäfte eben geschlossen sind, also bestellen alle im Internet. Aber dieser Siegeszug des Onlinehandels wäre sowieso gekommen. Der ist jetzt wahrscheinlich um 5 Jahre oder so beschleunigt worden. Und damit werden sich auch nach Corona völlig neue Fragen stellen. Beispielsweise, was machen wir eigentlich mit den Innenstädten? Mhm. Denn wenn diese ganzen Läden sich nicht wieder erholen können, ganz einfach, weil inzwischen die meisten denken, ach, was soll ich denn ins Zentrum fahren? Ich kann ja auch zu Hause bestellen. Dann verändert das alles in den Innenstädten, zumal ja dann auch die Bürogebäude zum Teil leer stehen dürften, weil das ist ja der andere große Trend, der auch bleiben wird, nämlich das Homeoffice. Das wird sich ja nicht komplett wieder zurückdrehen lassen, weil ja sowohl die Arbeitgeber wie die Arbeitnehmer erkennen, dass das eigentlich ganz praktisch ist, zu Hause zu sitzen, und die Unternehmen können damit auch viel Geld sparen. Also werden diese Gewerbeimmobilien weitgehend leer stehen, dann ist ja wirklich die Frage, was machen wir mit den Innenstädten? Und ich glaube, dass Corona mehr ist als nur eine momentane Krise, sondern wirklich ein Strukturwandel für immer. Das beginnt erst jetzt so langsam in das Bewusstsein vorzudringen.
Aber das ist doch genau die Chance. Ich sehe die Innenstädte, so wie wir die über Jahre, Jahrzehnte erlebt haben, mit den Wühltischen am Samstag, wirklich nicht als ideale Vorstellung von einer Innenstadt. Eine Innenstadt sollte ein Begegnungszentrum sein. Und da muss ich sagen, auf die Begegnung am Wühltisch kann ich verzichten. Ich glaube, der Einzelhandel ist tatsächlich gefordert, jetzt neue Konzepte zu entwickeln. Und da sind auch die Unternehmen gefragt. Deren Aufgabe ist es, da auch mit innovativen Konzepten zu kommen. Nochmal, der Wühltisch ist es nicht, der mich dahin zieht.
Naja, es ist ja für jeden ein bisschen was anderes. Und ich glaube, man muss ja jedem irgendwo ein Angebot machen. Und für mich ist aber die Sorge auf Ihre Frage, Frau Hensoldt, eigentlich drei andere. Einmal, ich glaube, wir unterschätzen im Augenblick den wirtschaftlichen Schaden, der noch kommen wird, weil wir letzten Monate immer zu optimistisch waren, immer gesagt, ja, die Krise ist jetzt schnell vorbei und dann fährt die Wirtschaft wieder hoch. Und ich glaube, uns steht noch eine Welle von Unternehmensinsolvenzen bevor. Der zweite Punkt, der für mich wichtig ist, ist, dass es gar nicht so sehr nur die Branchen sind. Das ist richtig, dass natürlich die Konsumbereiche, der Einzelhandel, stationäre Einzelhandel hart getroffen sind. Aber es sind auch vor allem junge Unternehmen, kleine Unternehmen, Solo-Selbstständige, Minijobberinnen. Also es hängt auch von der Art der Unternehmen zusammen. Und viele junge Unternehmen haben eben nicht die tiefen Taschen, haben nicht die Rücklagen, haben auch nicht die Möglichkeit, finanziell durch so eine Krise durchzukommen. Und da wird ein permanenter Schaden entstehen. Das ist meine große Sorge, dass viele Unternehmen gar nicht, weil sie nicht produktiv sind, sondern weil sie einfach nicht die Widerstandsfähigkeit, nicht die Unterstützung haben, nicht durch diese Krise durchkommen und damit dann auch die Wirtschaft über die nächsten 5 Jahre gar nicht wieder so hochfahren kann, so sich erholen kann. Und der dritte und für mich vielleicht sogar noch wichtigste Punkt, meine Sorge ist, dass diese Pandemie den notwendigen Strukturwandel bremst, gerade in Bezug auf Klimaschutz und auf digitale Transformation. Alle sind darauf fokussiert und vor allem die Politik, den Status quo ante vor der Krise im Prinzip zu zementieren zu versuchen. Und das Thema, wie können wir Klimaschutzziele erreichen, wie können wir hier weitere Maßnahmen umsetzen, wie kann man auch dort Fortschritt machen bei der digitalen Transformation, das fällt hinten runter. Und das sehe ich als extrem gefährlich, weil es den Strukturwandel bremst und letztlich auch Deutschland dann wirtschaftlich langfristig schadet.
Auf diesen Punkt würde ich auf jeden Fall gerne auch noch zu sprechen kommen. Ich würde aber erstmal noch gern bei dem zweiten Punkt bleiben, den Sie gerade angesprochen haben, dass eben die Wirtschaft viele Unternehmen auch bleibende Schäden durch die Corona-Krise davontragen. Jetzt haben wir gerade, sind wir mitten im verlängerten und auch doch verschärften Lockdown. Der kommt ja jetzt nochmal on top. Also wie hart trifft dieser momentane teilweise Stillstand jetzt nochmal die Unternehmen, die ohnehin ja schon geschwächt sind?
Im Grunde verlängert sich ja einfach nur das, was wir die letzten Monate erlebt haben. Und es sind bestimmte Branchen, die aber in der gesamten Wirtschaftsleistung nicht so viel ausmachen, als dass wir fürchten müssen, dass jetzt uns die Steuereinnahmen massiv einbrechen. Die brechen ein, aber nicht, weil diese Branchen jetzt so schlimm betroffen sind. Also für die einzelnen Branchen ist das wirklich sehr schlimm, aber von der gesamten Wirtschaftsleistung her sind diese Branchen kein so großer Anteil.
Die Wirtschaft ist ja aber auch darauf angewiesen, das haben wir auch schon kurz angerissen, dass natürlich die Infektionszahlen runtergehen, dass wir irgendwann wieder auch sicherer planen können. Sind denn da die Dinge, die die Bundesregierung beschlossen hat, auch eben ausreichend aus Sicht der deutschen Wirtschaft? Also reicht das oder muss man eigentlich von diesem immer noch Lockdown-Light in eine nochmal schärfere Variante kommen?
Also ich glaube nicht, dass wir ein Lockdown-Light im Augenblick haben. Das ist schon ziemlich scharf, gerade mit Kita- und Schulschließung. Ich halte die Strategie der Bundesregierung, der Politik, ja, sind auch die Länderregierung, eigentlich für grundsätzlich richtig. Es ist nicht das Extrem der Zero-Covid und der No-Covid-Leute, die sagen, wir müssen Richtung Null, und auf der anderen Seite die Querdenker, die sagen, gar keine Restriktionen mehr, sondern ich halte diesen Mittelweg zu sagen, wir müssen abwägen, müssen auch berücksichtigen, dass Kinder und Jugendliche wieder in die Schule, in die Kitas können, für extrem wichtig. Also die Strategie halte ich für klug. Ich halte den Fehler bei der Politik darin, dass sie die Maßnahmen immer zu spät umgesetzt haben, immer zu zögerlich und zu zauderlich waren. Man hätte Mitte Oktober eigentlich den ersten leichten Lockdown machen müssen. Da hieß es, nein, können wir jetzt nicht machen. Wir müssen erst einmal abwarten, bis in Bayern die Herbstferien vorbei sind am 8. November. Ja. Das kann doch nicht sein, dass man wartet. Und ich glaube, das ist der kritische Faktor. Hätte man die Maßnahmen, die man jetzt beschlossen hat, alle 3-4 Wochen früher umgesetzt, dann wären wir heute in einer ganz anderen Lage und hätten wahrscheinlich mittlerweile eine Inzidenz von deutlich unter 50. Also die Strategie, eine Abwägung zu treffen zwischen verschiedenen Interessen, halte ich für richtig. Aber klar ist auch, es besteht kein Widerspruch zwischen Schutz von Gesundheit und Schutz von Wirtschaft. Denn das, was die zweite Welle schnell beendet, ist letztlich auch die beste Politik für die Wirtschaft. Denn für viele Unternehmen ist der Faktor Zeit einfach entscheidend. Je länger sie schließen, je länger die Umsätze schwach sind, desto härter ist es für die Unternehmen und desto mehr Unternehmen werden auch pleite gehen.
Also ich glaube, dass Herr Fratscher eigentlich recht hat, aber ich würde denken, dass doch an zwei Stellen zu wenig gemacht wurde. Das eine ist, es sitzen immer noch zu wenig Leute im Homeoffice. Da hat das IFO-Institut ja Untersuchungen angestellt und festgestellt, dass theoretisch eigentlich 56% aller Büroangestellten im Homeoffice sitzen könnten. Faktisch waren es im Dezember aber nur 20%. Mhm. Also da hätte man die Unternehmen nicht bitten müssen. Das waren ja immer so eher freundliche Bitten, dass sie doch ihre Angestellten ins Homeoffice schicken mögen, sondern das hätte man doch sehr viel strenger vorschreiben müssen. Und das andere, was glaube ich auch irgendwie nicht gut läuft, obwohl man das wirklich menschlich verstehen kann, ist der gesamte Kita-Bereich. Also da ist es ja dann so, dass die Eltern, wenn sie systemrelevant sind, aber auch Eltern, die das Gefühl haben, nur sie seien systemrelevant, können ja ihre Kinder bei den Kitas abgeben. Und zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, aber in Berlin ist es inzwischen so, dass 45% aller Kinder in der Kita sind. Das heißt, die Gruppen sind eigentlich zu groß und man weiß ja inzwischen, dass Kinder selber Corona oder Covid nicht bekommen oder fast nie Symptome haben, aber die es trotzdem ansteckend sind und untereinander weitertragen. Und ich glaube, wenn man an diesen beiden Schrauben entschiedener gedreht hätte, nämlich bei den Kitas und beim Homeoffice, dann hätte man eine Situation, wo einfach die Infektionszahlen schneller zurückgehen. Das ist ja unser Problem. Also die Infektionszahlen sinken zwar, aber ziemlich langsam, nicht? So, weswegen ja dann der Lockdown auch ständig verlängert werden muss, weil man nicht auf die Inzidenzzahl von unter 50 kommt und auf einen Reproduktionswert von 0,7. Nicht? Stattdessen sitzt man mehr oder minder bei einem Reproduktionswert von knapp unter 1, was eben bedeutet, dass jeder, der angesteckt ist, dann wieder einen ansteckt. Und wenn das so weitergeht, dann ändert sich natürlich an dem Infektionsgeschehen fast gar nichts.
Aber dann ist ja doch die
jetzt mal meine Prognose, dass also die Kanzlerin wollte das ja. Ne? Die Kanzlerin wollte, dass das Homeoffice verpflichtend wird und dass die Kitas wirklich zu sind. Die Länder haben das blockiert beim letzten Gipfel. Und meine Prognose wäre wie immer, das hat Herr Fratscher ja schön gesagt, mit 2 bis 3 Wochen Verspätung kommen dann diese Maßnahmen doch, aber dann leider etwas zu spät.
Aber die Frage ist, wäre vielleicht so ein europaweiter Lockdown, wie manche ihn ja im Moment fordern, Herr Fratscher hat es gerade schon angesprochen, diese Zero-Covid-Initiative oder auch die Idee von No-Covid, wäre das nicht dann die bessere Variante, also einfach schnell und ich sag mal böse, aber dafür wäre das Ende absehbar?
Also ein Zero-Lockdown oder ein Zero-Covid-Ansatz, wo man sagt, jetzt machen wir auch die Wirtschaft wirklich massiv zu, ist erstens nicht nötig und zweitens auch nicht umsetzbar. Ich glaube, das Entscheidende ist wirklich, dass die Maßnahmen, die beschlossen sind, auch in einer Weise umgesetzt werden, dass sie auch wirken. Mir fehlt an der Stelle auch wirklich ein gemeinsames Agieren der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Also wie will ich mich denn europaweit einigen, wenn ich es in Deutschland nicht schaffe? Ich sehe immer noch viel zu viel Mobilität. Die Menschen sind unterwegs, die treffen sich. Sie treffen sich dann vielleicht draußen oder sie treffen sich bei der Arbeit dann im Pausenbereich.
In der Teeküche.
Und, da in der Teeküche. Also wenn diese Dinge nicht massiv reduziert werden, das Maskentragen wirklich auch ernst genommen wird, dann können wir noch so viel beschließen, dann funktioniert es einfach nicht.
Aber wäre da nochmal nachgefragt, ein harter Lockdown nicht doch die bessere Alternative? Dann geht einfach gar nichts mehr. Man braucht sich auch keine Schlupflöcher suchen. Dann machen wir das halt ein paar Wochen und dann ist es rum. Im ersten Moment klingt es ja doch, finde ich, verführerisch.
Meine Antwort auf Ihre Frage ist aus zwei Gründen nein. Einmal muss eine Abwägung getroffen werden. Ich nehme das Beispiel jetzt mal Kitas und Schulen. Wir sehen, wie stark viele Kinder und Jugendliche darunter leiden, wie stark viele Familien darunter leiden. Und das Argument, ja, dann machen wir halt nochmal 4-5 Wochen länger den harten Lockdown, dann ist es aber gut. 4-5 Wochen ist lange Zeit.
Aber dann hätte man zumindest eine Perspektive. Im Moment ist es ja so, wir machen eine Woche Lockdown und dann machen wir nochmal eine Woche und niemand kann irgendwas planen und auch die Unternehmen können nichts planen. Das kommt ja noch dazu.
Ich gebe Ihnen ja komplett recht. Ich will nur sagen, es gibt eben auch eine Abwägung. Das ist wie, dass manche Menschen trifft, manche Familien trifft. Und das sind auch enorme Kosten. Und hier muss man die Abwägung treffen. Das zweite und vielleicht der wichtigste Punkt ist, jede Maßnahme und jede Strategie, die Sie umsetzen, klappt nur dann, wenn Sie ein hohes Maß an Akzeptanz in der Bevölkerung haben. Sie können die beste Strategie haben, die härtesten Maßnahmen und den klügsten Plan, aber wenn die Menschen nicht mitmachen und sagen, das machen wir nicht, wir halten uns nicht dran. Und Monika Schnitzer hat es ja eben zu Recht gesagt, wir haben eine viel zu hohe Mobilität. Die Politik sagt, bitte bleibt zu Hause, trefft euch nur mit einer Person aus einem anderen Haushalt, viele Restriktionen. Aber wenn die Menschen das nicht akzeptieren und das nicht mitmachen, dann bringt es ihnen nicht. Also sie müssen eine Strategie haben und sie müssen die Menschen dort mitnehmen. Und es reicht eben nicht, wenn sie 80% der Menschen mitnehmen, wenn 20% eben sagen, nee, machen wir nicht. Sondern sie müssen wirklich die überwältigende Mehrheit mitnehmen. Nur so kann eine Strategie erfolgreich sein. Also nochmals, ich glaube, eine Strategie muss auch immer gucken, was ist akzeptiert oder wofür kann man eine große Mehrheit hinter sich bringen? Und das muss, glaube ich, die entscheidende Frage sein.
Und natürlich muss eine Strategie auch irgendwie aus Infektionssicht, sage ich mal, sinnvoll sein. Nach meinem Empfinden ist gerade das Problem, dass wir das nicht wissen. Also Sie wissen nicht, würde es was bringen aus Infektionssicht, wenn wir die Firmen dicht machen, weil wir wissen gar nicht, wo die Leute sich infizieren. Müsste man nicht da auch aus Sicht der Unternehmen argumentiert eben noch viel mehr Daten erheben, da auch noch mal Geld reinbuttern, dass ich auch sage, kann, wenn ich an der und der Schraube drehe, dann kann man problemlos die Produktion offen halten oder ich sehe da ein Riesenproblem, wir müssen da tatsächlich eine Weile runterfahren. Aber diese Daten haben wir nicht, oder?
Ich denke, Sie sprechen da einen ganz wichtigen Punkt an, dass wir nämlich viel zu wenig über das Infektionsgeschehen nach wie vor wissen. Wir können eigentlich nur bei einem Sechstel der Infektionen nachvollziehen, wo haben sich die Menschen angesteckt. An der Stelle, weil Sie auch von Planen immer wieder sprechen, wäre es eben wichtig gewesen, hier viel früher zu planen, wie man dieses Infektionsgeschehen besser nachvollziehbar macht. Ich glaube, da haben wir im Sommer wirklich versagt. Man hatte ja gedacht, jetzt gehen die Zahlen runter und dann können wir jetzt in Zukunft einen Wiederanstieg der Infektion vermeiden, indem wir nachvollziehen, wer sich wo infiziert hat. Und das hat er überhaupt nicht. Also ich will es jetzt nicht übertreiben, aber im Nachhinein hat es nicht funktioniert, weil wir haben jetzt diese massive zweite Welle. Wir haben auch keinen Erfolg mit der Corona-Warn-App gehabt. Ich habe nicht den Eindruck, dass das in irgendeiner Weise jetzt wirklich die zweite Welle verhindert hat oder uns jetzt helfen würde, uns wirklich besser zu verhalten.
Also hakt an einigen Stellen, zum Beispiel auch beim Thema Impfen im Moment. Also eigentlich war ja der Plan, wir impfen so schnell und so viel wie möglich. Aber das läuft nicht ganz so, wie sich die meisten das in Deutschland vorgestellt haben. Beide Hersteller, die im Moment Impfstoff liefern, liefen vorerst mal weniger Dosen an die EU als ursprünglich vereinbart. Auch mit diesen Folgen dieses, ich sag mal, Impfchaos muss ja die Wirtschaft irgendwie umgehen, oder?
Ich würde das jetzt mal gerne umdrehen. Also als Corona im Januar 2020 im Anmarsch war, wurde gesagt, also einen Impfstoff haben wir frühestens Mitte 2021. Mhm. So, jetzt haben wir den Impfstoff schon nach weniger als einem Jahr, was eine Sensation ist. Und trotzdem sind jetzt die Klagen schon wieder groß. Also nach dem Motto, warum bin ich noch nicht geimpft? Nicht? Also und so... Also so läuft das eben nicht. Also Sie sehen, mir geht diese Debatte echt auf die Nerven.
Mhm.
Und auch, dass die Hersteller zwischendurch mal Lieferprobleme haben, finde ich jetzt gar nicht ungewöhnlich. Und bei BioNTech ist es ja nur so, dass sie eine Fabrik umbauen, um hinterher mehr zu liefern. Sprich, eigentlich muss man nur irgendwie 2 Wochen Geduld haben. Ja, also eigentlich läuft es bestens. Ne? Aber das ist auch so ein Phänomen dieser Pandemie, dass auch große Erfolge permanent kleingeredet werden. Also wir haben hier eine tödliche Seuche, könnte man sagen. Und eigentlich ist die deutsche Wirtschaft nur um 5% eingebrochen. Also statt zu sagen, Mann, das ist ja ein sensationeller Erfolg, wird also permanent eigentlich geguckt, was jetzt schon wieder schlecht läuft. Also es ist ja auch nicht falsch, Kritik zu äußern, aber ich glaube, manchmal verschiebt sich da die Perspektive.
Aber ich würde noch mal gern auf den Punkt kommen, den Sie gerade gesagt haben und so ein bisschen überspitzt vielleicht zusammenfassen. Sie sagen auch beim Thema Impfen, entspannt euch Leute, alles läuft bestens. Finden Sie das auch, Herr Fratscher?
Nee. Ich glaube, der Fehler liegt woanders. Und was mich ein bisschen stört in Deutschland, und nicht in Deutschland, überall, dass wir in so eine hysterische Debatte kommen, wo wir nicht mehr wirklich richtig von falsch unterscheiden. Und es ist bei der Impfstrategie einiges richtig und gut gelaufen. Ich habe es vorhin angesprochen, ich halte diesen europäischen gemeinsamen Ansatz für absolut richtig. Ich glaube, den großen Fehler hat man auch nicht gemacht bei der Bestellung der Impfstoffe, dass man bei ganz vielen bestellt hat. Aber der grundlegende Fehler war, dass man völlig verschlafen hat, in Kapazitäten zu investieren und hat sich darauf verlassen, dass Pfizer, BioNTech selber neue Kapazitäten aufbauen und zwar frühzeitig, sodass sie ganz schnell diesen Impfstoff ausliefern können. Aber das macht natürlich kein Pharmaunternehmen, solange die nicht wissen, ob sie überhaupt die Zulassung bekommen. Also ich glaube, der Fehler liegt in einer völlig verqueren Fehlerkultur, die wir in Deutschland haben, dass halt im öffentlichen Bereich auch die Politik letztlich hier zu zögerlich gehandelt hat, gesagt hat, oh, das wird aber teuer, wenn wir da jetzt auch nochmal ein paar Milliarden für Kapazitäten ausgeben. Heute wissen wir, das wären die besten Milliarden investiert gewesen in Kapazitäten. Also ich glaube, das ist eigentlich das größte Versäumen und ja, da ist jetzt eigentlich vieles zu spät. Also ich glaube jetzt, man sagt ja, wenn Sie eine neue Kapazität, eine Fabrik zur Herstellung von Impfstoffen aufbauen wollen, brauchen Sie 3 Monate. Und jetzt anzufangen, ist halt ein bisschen spät. Aber
klar, aber
glaube,
andererseits ist es ja vielleicht auch ein bisschen früh, Kapazitäten aufzubauen für eine Impfstoffproduktion, wenn man den Impfstoff noch gar nicht hat, beziehungsweise
doch,
gar nicht.
Doch, doch, genau, das ist, hätte man machen müssen. Genauso wie aber, man von Sanofi, einen Punkt noch machen darf mit Sanofi. Bei Sanofi hat man ja ganz viele Impfdosen bestellt im letzten Sommer, obwohl man noch gar nicht wusste, ob die überhaupt kommen. Und hat sich herausgestellt, Sanofi funktioniert nicht bis Ende diesen Jahres, werden die wahrscheinlich keinen Impfstoff haben. Genau das hätte man machen müssen. In ganz viele unterschiedliche Kapazitäten investieren müssen. Wenn 90% von denen stillgestanden hätten, weil man eben dort den Impfstoff noch nicht hat, wäre nicht schlimm gewesen. Solange diese 10%, die dann funktionieren, für den man den Impfstoff hat, dann genug Dosen geliefert hätten. Also genau das ist der Punkt. Man hätte hier viel Geld investieren müssen. Vieles davon hätte man verloren, aber dann hätte man zumindest jetzt die ausreichenden Dosen gehabt.
Aber ganz so dramatisch ist es ja nicht, denn es ist ja schon in Kapazitäten auch vorher investiert worden. Man hat ja tatsächlich schon produziert, bevor die Zulassung da war. In dem Moment, wo die Zulassung da war, hat man vom nächsten Tag an schon die ersten Impfungen durchgeführt. Und alles, was man jetzt tut, um die Kapazitäten weiter auszubauen, ist gut und sollte dringend von der Regierung, von den Regierungen in Europa auch unterstützt werden. Lass mich einen anderen Punkt machen. Was mich wirklich irritiert, ist, dass ich dann sehe, dass die Menschen sich gar nicht impfen lassen wollen. Wenn ich höre, dass in Pflegeeinrichtungen 1/3 des Pflegepersonals nur bereit ist, sich impfen zu lassen, dann frage ich mich, was denn hier schief läuft? Wie kann es denn sein, dass das, wo alle drauf hoffen, dass uns das Ende der Pandemie bescheren wird, wie kann es dann sein, dass dann viele Menschen offensichtlich nicht davon überzeugt sind? Was läuft da an der Information verkehrt? Das ist das, was mich wirklich fassungslos macht.
Ja, also nochmal zu den Pflegekräften. Also soweit ich weiß, gibt es bisher keine repräsentative Studie zum Thema Impfmüdigkeit bei Pflegekräften. Das sind alles sozusagen so mehr anekdotische Erzählungen. Ich will auch gar nicht leugnen, dass es Pflegekräfte gibt, die sich nicht impfen lassen wollen. Aber ich glaube, dass das Problem dann doch nicht so groß ist, wie man glaubt. Sondern es gibt, das weiß man auch aus anderen Epidemien, so eine Art psychische Lernkurve. Am Anfang sind alle total misstrauisch, nach dem Motto, vielleicht sterbe ich ja, wenn ich diese Impfung bekomme. So, jetzt erleben ja alle, dass 90-Jährige diese Impfung bekommen und alle bestens weiterleben. Es gibt ja fast keine Nebenwirkungen. Das ist ja eigentlich auch eine unglaublich gute Nachricht, über die man sich mal freuen sollte. Und dann, wenn die Pflegekräfte sehen, dass die 90-Jährigen alle mühelos weiterleben mit der Impfung, werden die sich natürlich auch selber impfen lassen. So, und das weiß man auch aus anderen Viruserkrankungen wie Polio zum Beispiel. Am Anfang waren die Leute da auch skeptisch und da waren die Nebenwirkungen zum Teil viel krasser. Am Ende haben sich alle impfen lassen, weil natürlich der Mehrwert dann doch sofort erkennbar war. Und so wird das hier auch sein.
Das wird aber noch eine Weile dauern, bis alle in Deutschland geimpft werden können, die geimpft werden wollen. Und über diese Zeit müssen wir auch kommen irgendwie. Der Staat hat angekündigt und auch schon umgesetzt, Unternehmerinnen und Unternehmer zu unterstützen, die jetzt eben von den Pandemiefolgen, auch von dem aktuellen Lockdown betroffen sind. Frau Herrmann, in einem Text für die Taz haben Sie mal vom Lob der Gießkanne geschrieben. Also lieber schnelle Hilfen für alle Betriebe, die eben vom Lockdown betroffen sind, statt Einzelfallgerechtigkeit. Was würden Sie sagen, wie gut funktioniert denn diese Gießkanne im Moment? Also wer kriegt genug Wasser und wer ist gerade eher so ein bisschen am Austrocknen oder Verdursten?
Ja, also Herr Fratscher hat das ja vorhin schon gesagt. Das Problem ist die extreme Bürokratie, dass das ganz lange dauert. Die Steuerberater sind alle am Anschlag, bis man endlich dann diese Formulare ausgefüllt hat und die Hilfen fließen. Und das hat aber genau mit dem zu tun, was Sie beschrieben haben. Also die Deutschen neigen sehr stark zur Einzelfallgerechtigkeit. Also jeder muss genau das bekommen, was ihm zusteht. Und dann gibt es noch das Problem, dass die Deutschen enorm allergisch darauf reagieren, wenn es Betrug gibt. Also in der ersten Welle im Frühling hatte Berlin ja die eigentlich gute Idee, dass man ganz unbürokratisch, unkompliziert noch zusätzliche Hilfen auszahlt. Ja, und dann stellte sich natürlich hinterher raus, nicht weiter überraschend, dass darunter auch einige Betrugsfälle waren. Hatten irgendwelche Leute natürlich Geld beantragt, das ihnen gar nicht zustand. So, und dann war der öffentliche Aufschrei aber sehr groß. So, und das hat sich die Politik gemerkt. Also, wenn sie diese Milliarden ausschütten, wollen die Politiker sich auf keinen Fall vorwerfen lassen hinterher, dass das Geld an die Falschen gegangen ist. So, aber wenn man es sozusagen richtig machen will und jeder genau seinen Anteil kriegen soll, dann hat man die Bürokratie, die jetzt alle beklagen.
Aber welche
Folgen? Ja, man könnte ja beispielsweise eben großzügig Abschlagszahlungen auszahlen, die man dann hinterher überprüft und dann das Geld wieder vielleicht einsammelt, wenn es eben nicht gerechtfertigt war.
Also ich glaube, es gäbe ja, das ist ja der Ansatz, der gerade gefahren wird.
Trotzdem ist die Frage, das, was an Hilfen jetzt beschlossen und bewilligt wurde, reicht es aus oder brauchen wir vielleicht noch weitere Maßnahmen? Weiß ich nicht, nochmal ein Konjunkturpaket, um dann auch die Wirtschaft wieder anzukurbeln oder sagen Sie, das, was im Moment läuft, ist eigentlich ausreichend?
Ich befürchte, die Politik wird nochmal nachlegen müssen, weil ja, viele der Maßnahmen sind jetzt bis Juni beschränkt. Und ich glaube nicht, dass man ab Juli sagen kann, so jetzt sind alle Unternehmen wieder stehen auf eigenen Beinen und es gut ist. Es gibt einige, die, glaube ich, immer noch zu kurz kommen, Solo-Selbstständige, Minijobberinnen, Minijobber. Wir haben fast 1 Million an Minijobberinnen, Minijobbern, die ihren Job verloren haben. Das sind häufig Menschen, die das Geld wirklich brauchen für einen Haushalt, die also wirklich einen Haushalt leben mit sehr geringem Einkommen. Die haben keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld, haben keinen Anspruch auf Arbeitslosenhilfe und die fallen hinten runter, die tauchen in vielen Statistiken noch nicht mal auf. Ich glaube, zweitens, was wir in diesem Jahr brauchen, das sind wirklich langfristige Zukunftsinvestitionen. Das ist ja ganz interessant, dass der Kanzleramtschef Braun vorschlägt, dass man jetzt mal die Schuldenbremse erstens mal aussetzt, aber auch abschwächt und redigiert und neu gestaltet, so dass man sie sinnvoll macht, weil er einfach auch realisiert, Deutschland muss in den kommenden 5 bis 10 Jahren massivst in Klimaschutz, in digitale Transformation, in Schulen und Bildungs- und Innovation investieren. Da muss man einfach Prioritäten setzen. Also für dieses Jahr würde ich mir konkret wünschen, dass die Bundesregierung, aber auch die Länderregierung sagen, so, wir haben jetzt hier ein Investitionsprogramm auf 10 Jahre ausgerichtet, da wollen wir hin, das wollen wir machen, um letztlich den Unternehmen auch wieder Perspektiven anzubieten, weil darum geht es ja. Viele Unternehmen kommen jetzt aus dieser Pandemie hoffentlich in diesem Jahr raus und sagen dann ja, wie geht's denn weiter in den kommenden Jahren? Und das ist letztlich entscheidend und ich glaube, dieses Element ist im Augenblick noch vergessen, also diese lange Perspektive und dafür brauchen wir kluge Zukunftsinvestitionen.
Mein Problem mit solchen Forderungen nach Konjunkturpaket oder auch nach langfristigen Investitionen ist, fangen wir mit dem Konjunkturpaket an. Aktuell ist es ja nicht so, dass die Menschen kein Geld haben, um etwas auszugeben, sondern sie haben keine Chance, etwas auszugeben. Sie können nicht ins Restaurant gehen, sie können nicht ins Kino gehen und sie können auch nicht in den Laden gehen, es sei denn, sie machen jetzt online.
Viele haben nicht genug Geld. Viele haben nicht genug Geld, nicht alle.
Es gibt viele Menschen, die jetzt ihr Geld einfach sparen und die dann dieses Geld auch gerne wieder ausgeben, wenn es denn auch mehr Möglichkeiten gibt. Also ich will nicht abstreiten, dass es Leute gibt, die jetzt beispielsweise Minijobber sind und da gerade Einkommenseinbußen haben. Aber Leute, die in Kurzarbeit sind, haben immerhin jetzt aktuell, wenn sie Kinder haben, 87% ihres Nettoeinkommens. Da kann man nicht sagen, dass es jetzt wirklich massiv an Geld fehlt, sondern es fehlt an Möglichkeiten, das auszugeben und das wird dann auch wieder anziehen. Was die Zukunftsinvestitionen angeht, da bin ich ganz bei Ihnen. Wir brauchen diese Zukunftsinvestitionen. Die sind ja aber zum Teil auch schon im letzten Konjunkturpaket angelegt worden. Was wir wirklich brauchen, ist dann, dass dieses Geld auch wirklich verausgabt wird, dass es umgesetzt wird. Und mir nutzt also ein Paket, was nur auf dem Papier steht, überhaupt nichts, selbst wenn ich sage, ich verschulde mich dafür, wenn es dann am Ende nicht umgesetzt wird.
Trotzdem hat Herr Fratscher, glaube ich, ganz am Anfang mal gesagt, er befürchtet, dass Corona eben den Fortschritt hemmt, den Strukturwandel verlangsamt und die Technologieentwicklung. Da ist ja schon auch was dran. Also sind die Unternehmen gerade einfach damit beschäftigt, mit den Corona-Folgen irgendwie umzugehen, dass man da auf anderen Feldern Boden verliert, weil man dafür kein Geld und auch keine Kapazitäten mehr hat?
Also das sehe ich aktuell überhaupt nicht, denn die Unternehmen werden jetzt gerade gezwungen und sie tun es eben auch, beispielsweise in Digitalisierung zu investieren. Da passiert momentan sehr viel und das ist auch eine Chance für kleine Unternehmen, da mit entsprechend interessanten Angeboten ein Geschäftsmodell aufzubauen.
Trotzdem also gibt es die Sorge.
Gerade was die Digitalisierung angeht, sehe ich einen massiven Schub.
Trotzdem gibt es die Sorge, dass zum Beispiel das Thema Klimaschutz jetzt eher hinten angeschoben wird. Ist die nicht auch berechtigt?
Beim Klimaschutz sehen wir doch, dass wir auf Kaufprämien für Verbrennerautos verzichtet haben, was ich sehr gut finde. Und dass wir auf Elektromobilität setzen und dass wir versuchen, Ladestationen aufzubauen. Also in dem Bereich tut sich auch eine ganze Menge. Man muss an der Stelle einfach nur aufpassen, dass man nicht denen nachgibt, die sagen, da soll erstmal alles so bleiben, Arbeitsplätze sind gefährdet und nur nicht so viel in neue Dinge reingehen, weil dann die alten Arbeitsplätze verloren gehen. Das ist eine tatsächlich große Gefahr. Insofern ist es wichtig, dass man hier tatsächlich drauf setzt, man schaut, in diese neuen Technologien reinzugehen und das massiv voranzutreiben.
Herr Fratscher, Frau Schnitzer sagt, da tut sich was beim Thema Klimaschutz. Sie waren ja da vorhin ein bisschen skeptischer.
Ja, es tut sich sicherlich ein bisschen was. Das tut sich aber auch schon seit vielen Jahren immer wieder ein bisschen was. Die Frage ist ja, ist es genug, um die Ziele 2030 und 2050 zu erreichen? Und das sehe ich im Augenblick noch nicht. Auch wenn man sich jetzt mal die Klimaschutzpläne und die Umsetzung anschaut, dann ist der Plan von der Bundesregierung so, dass man den größten Fortschritt 2027, 2028, 2029 erreicht. Also sprich, in der überübernächsten Legislaturperiode, wenn von den Politikern, die heute Entscheidungen treffen, wahrscheinlich niemand mehr in Amt und Würden ist. Nein, ich glaube, es passiert noch bei weitem nicht genug. Und nicht nur in Deutschland, sondern auch global. Und auch dafür muss Deutschland sich viel stärker, die Bundesregierung viel stärker engagieren. Immer noch großes Manko, gerade den ärmsten Ländern, den Entwicklungsländern zu helfen. Teil des Pariser Klimaschutzabkommens war es, dort auch einen Fonds zu schaffen, der eben den schwächsten Ländern auch hilft, diese Transformation zu machen. Jetzt haben wir mit dem CO2-Preis, der jetzt kommt, aber sehr moderat angesetzt wird, der ganz langsam nach oben geht. Also ich würde mir sehr viel, ich glaube nicht wünschen, wir brauchen eigentlich einen sehr viel schnelleren Fortschritt und ich sehe nicht, dass das reicht, was im Augenblick getan wird, sondern ich glaube, da muss die Politik gerade in Deutschland in den kommenden Jahren nochmal deutlich nachlegen.
Ziehen andere da vielleicht an uns vorbei? Also Stichwort China zum Beispiel, da hat sich die Wirtschaft mittlerweile ja wieder erholt. Die haben die Pandemie im Griff und haben natürlich jetzt auch wieder Kraft, sage ich mal, in Technologien zum Beispiel zu investieren.
Naja, also ich glaube, wenn man jetzt noch mal kurz beim Thema Klimaschutz bleibt, nicht? Das Hauptproblem im Augenblick ist, dass alle irgendwie intuitiv davon ausgehen, dass grünes Wachstum möglich ist. Also die Idee ist tatsächlich, alles bleibt wie bisher, aber ich fahre dann eben keinen Verbrenner mehr, sondern ein Elektroauto. Und ich glaube, dass diese Idee, wir können weiter wachsen wie bisher, und dann machen wir aber irgendwie auch gleichzeitig Klimaschutz dank technologischer Innovation, dass diese Idee eben grundfalsch ist. Man kann in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen. So, und das Thema Klimaschutz ist eben deswegen so problematisch, und nicht nur ein Investitionsthema, weil man eigentlich die gesamte Wirtschaftsform ändern müsste. Und wie das eigentlich funktionieren soll, also wie unsere Wirtschaft funktionieren soll ohne Wachstum, das weiß bisher niemand und hat eben auch kein Mensch bisher modelliert. Und genau weil da jeder konkrete Plan fehlt, tut sich da auch so wenig. Naja, jetzt nochmal zum Thema China. Also China hat die Pandemie natürlich eindeutig besser im Griff als Deutschland. Aber ansonsten ist es so, dass man jetzt die Wachstumsraten in China auch nicht überbewerten sollte, weil China ja immer noch in dem Stadium des nachholenden Wachstums ist. Also was die machen, ist auf breiter Front, nicht nur, aber vor allen Dingen, ist technologisches Wissen aus dem Westen selber jetzt umzusetzen und 1,4 Milliarden Menschen zur Verfügung zu stellen. Und genau dieses nachholende Wachstum, das hatten wir nach dem Zweiten Weltkrieg, da haben wir sozusagen während des Wirtschaftswunders die technologischen Vorsprünge der Amerikaner aufgeholt. Genau diese Art von Wachstum, man setzt um, was schon bekannt ist, haben jetzt die Chinesen. Also es führt ein bisschen in die Irre, Deutschland immer mit China zu vergleichen, sondern man muss Deutschland vergleichen mit Ländern, die schon ausgereifte Industrieländer sind, also beispielsweise Frankreich oder die USA oder Großbritannien. Und da sieht man dann, dass die auch nicht besser abschneiden als wir.
Ja, gut. Ich würde gerne einen Punkt kommentieren, den Frau Herrmann gerade gesagt hatte, nämlich, dass wir völlig neu denken müssen und einfach in einer ähnlichen Welt nicht unendlich wachsen können. Also da muss ich jetzt aus meiner Sicht als Innovationstheoretikerin und Empirikerin sagen, das sehe ich überhaupt nicht. Denn die Frage ist doch einfach, was verstehen wir unter Wachstum? Mein Eindruck ist, in der Diskussion wird immer gesagt, naja, Wachstum heißt Ressourcenverbrauch. Aber Wachstum ist so viel mehr. Ich könnte ja sagen, ich habe genügend Bücher, was soll ich jetzt noch mehr Bücher produzieren? Wachstum an Büchern. Aber in jedem Buch steht was Neues drin und die alten Bücher sind auch vielleicht nicht mehr interessant. Das heißt, es gibt immer einen Bedarf der Menschen an neuen Dingen und die müssen nicht mit Ressourcenverbrauch verbunden sein. Qualitätswachstum heißt nicht, dass man mehr Ressourcen verbraucht, sondern vielleicht gerade auch dadurch wächst, dass man weniger Ressourcen verbraucht.
Die Frage ist ja, ist Corona in der Hinsicht ein Treiber oder eher ein Hemmnis, was so eine Entwicklung angeht?
Ich glaube, dass unglaublich viele neue Ideen jetzt generiert werden. Wir sehen, wie gesagt, wir brauchen nicht irgendwo hinzufahren, um uns zu treffen. Wir können Zoom-Konferenzen machen oder irgendwelchen anderen Formaten. Und da gibt es aktuell so viele neue Entwicklungen. Ich finde das bemerkenswert und auch erfrischend und es macht auch Mut.
Also für mich, wenn ich da einhaken darf, es geht immer um die Frage, wie wir Wachstum messen. Und dieser Fokus auf das BIP, das Bruttoinlandsprodukt, also dass man versucht, Dinge in Geld zu messen, und zwar Dinge, die verkauft werden, also die den Besitzer wechseln, das ist halt kein gutes Maß für Wachstum, sondern wir müssen vielmehr auf die Dinge versuchen zu messen, und die wirklich wichtig sind. Und Dinge wie Solidarität, Zusammenhalt, Sicherheit, eine intakte Umwelt, intaktes Klima, sozialer Friede, all das sind Dinge, die einen ganz hohen Wert für fast alle Menschen haben in ihrem Leben. Und das messen wir eben kaum oder ganz schlecht. Und ich glaube, deshalb muss die Antwort sein, nee, Wachstum ist gut, wenn Wachstum das Richtige misst, nämlich Glück, Lebenszufriedenheit, also die Dinge, die uns im Leben wichtig sind. Und ich glaube, wir brauchen einfach ein anderes Maß. Und die Corona-Pandemie hilft dabei, glaube ich, dass wir uns bewusst werden, was denn wirklich wichtig ist.
Frau Herrmann, bietet sowas dann auch wieder neue Chancen für die Wirtschaft, weil auf die wollen wir ja vor allem heute gucken?
Natürlich, Corona ist auch ein Innovationstreiber. Das kann man ja jetzt ganz konkret sehen am Beispiel der Pharmazie, also am Beispiel der Impfstoffe, die jetzt entwickelt werden. Also BioNTech, der Impfstoff basiert auf mRNA, also auf genetischen Botenstoffen. Das ist ein, das muss man jetzt mal ganz deutlich sagen, ein geniales Prinzip. Das ganze mRNA-Verfahren kommt aber aus der Krebsforschung. Also die eigentliche Idee von BioNTech war, dass man eben individualisierte Krebstherapien mit diesem mRNA-Verfahren entwickelt. Und was also das bedeutet für BioNTech, dass sie jetzt aus Versehen nebenher einen Impfstoff gegen Corona entwickelt haben mit dem gleichen Verfahren, bedeutet natürlich, dass die eigentliche Forschung, die Krebsforschung, beschleunigt wurde, weil ja jetzt plötzlich aus dem Nichts hat man wahrscheinlich bis Ende 2021 eine Milliarde Menschen mit diesen Botenstoffen geimpft und kann genau sehen, wie mRNA im Körper wirkt. Und da kann man eben sehen, ganz konkret am Fall von BioNTech, wie Corona einen wahnsinnigen Innovationsschub auslöst. Und das gilt eben nicht nur für die Medizin, sondern das gilt beispielsweise eben auch für die Digitalisierung, also Thema Homeoffice, Zoom-Konferenzen. Das wird alles umwälzen. Insofern ist also Corona, so zynisch das klingt, auch wirklich eine Chance.
Das war das SWR2-Forum Krisengrüße aus Davos. Wie kommt die Wirtschaft durch die Pandemie? Es diskutierten Professor Dr. Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, Ulrike Herrmann, Wirtschaftskorrespondentin der TAZ, und Professorin Dr. Monika Schnitzer, Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Und mein Name ist Geli Hensoldt.